Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Heute aus San Francisco nach Halle. Hi Christian.
Ja Fabian, das Städteverhältnis gefällt mir auch gut. Halle-Freiburg kann ich schon immer gut leiden, aber Halle-San Francisco, das ist natürlich noch ein bisschen mehr so, wie es mir gefällt, ja. Aber ich begrüße dich, ich wünsche dir einen guten Morgen, ja. Du bist gerade aufgestanden, bei mir ist schon der Tag fast rum.
Ja.
Schön, dass du trotzdem Zeit für uns hast. Ja, ich denke, du machst dir ja sicherlich viele Gedanken über deinen Minijobber und so, aber bist erstmal in Urlaub gefahren.
Gut, ich sag mal so, eins nach dem anderen. Der hat mich aber auch schon gefragt, was machen wir jetzt für den Minijob? Ich meine, das ist ja schon krass. Ja, es gibt ja Millionen von Minijobbern in Deutschland, auch viele wie mein Minijobber, der da ja das neben seinem Hauptjob macht. Also der hat einen ganz normalen Vollzeitjob und macht das noch neben seinem Hauptjob und hat mich natürlich gefragt, wie ist es denn künftig, weil diese 603 Euro netto, was ja auch die aktuelle Minijobgrenze ist, verdient er aktuell brutto gleich netto, weil ich diese 2% Pauschsteuer auch übernehme. Und klar, jetzt hat die Rentenkommission 33 Vorschläge veröffentlicht, wie man die Rente reformieren kann. Das Problem ist halt nur, ein Vorschlag ist auch die Abschaffung des Minijobs. Hat mich tatsächlich überrascht, dass das kommen soll. Vielleicht zitieren wir mal aus diesem Beschlusspapier. Da heißt in Empfehlung 26, die Kommission empfiehlt, geringfügige Beschäftigungsverhältnisse, also sprich Minijobs, ohne Opt-out-Möglichkeit in die gesetzliche Rentenversicherung einzubeziehen. Aktuell ist es ja so, man kann sich befreien lassen. Das wäre allerdings aus meiner Sicht gar nicht mal so schlimm. Dann zahlt man halt ein bisschen Rentenversicherungsbeiträge. Dürften so 21,70 Euro sein beim Arbeitnehmer. Der Arbeitgeber, der zahlt ja sowieso schon. Aber wie es heißt weiter in diesem Papier und ihren Steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Sonderstatus abzuschaffen. Ja, soll nicht für Schüler und Schülerinnen gelten, aber wenn man es mal runterbricht, uns auch einen Punkt bringt, wenn du nicht Schüler bist und einen Minijob hast, dann hast du vielleicht künftig, wenn das abgeschafft wird, keinen Minijob mehr, ja, weil komplett der Vorteil, also der sozialversicherungsrechtliche Vorteil für den Arbeitnehmer und auch der steuerrechtliche Vorteil, dass es brutto gleich netto ankommt, dann wegfällt. Und das hat mich schon überrascht, dass das da drin steht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Christian.
Ja, das hatte man ja schon so ein bisschen manchmal munkeln hören. Irgendwie wird ja gerade an allem gerüttelt, was irgendwie geht, was irgendwo noch das Haushaltsloch schließen kann. Ich habe auch kürzlich gelesen, dass diese 30 Milliarden ja irgendwie gefunden wurden, mehr oder weniger. Da spielt natürlich das hier auch eine große Rolle. Und ich habe den Eindruck, dass man da jetzt vor nichts Halt macht und viele Sachen zusammenkehrt, viele, viele kleine Maßnahmen, die natürlich viele Leute auch beeinträchtigen. Ja, es gibt ja immerhin 7 Millionen Minijobs, das ist eigentlich voll krass, wie viel das ist, finde ich zumindest. Hm. Und insofern, also wir müssen
die
jetzt mal drüber sprechen.
Als Zweitjob, ja. Muss man auch sagen. Ja.
Wir müssen unbedingt drüber sprechen, ob das gut ist. Ich weiß es nicht.
Ist schon krass. Ich meine, ich kann mal aus der Praxis erzählen. Also neulich mit meinem Minijobber gesprochen, der baut sich jetzt so einen Außenbereich an seinem Eigentum. Ja, so, jetzt können wir natürlich sagen, brauchen wir das, aber ist ja die andere Sache. So, aber das ist schon nicht krass. Ich meine, 603 Euro brutto gleich netto zusätzlich, ja, das ist schon wirklich ein signifikantes Nebeneinkommen. Also du hast erwähnt, 7 Millionen etwa haben Minijob, von die Hälfte, etwa 3,5 Millionen als Zweitjob. Und ich meine, da merkst du natürlich schon, wenn du dann auf einmal nicht mehr 603 Euro brutto gleich netto hast, komm gleich noch drauf, was es dann an Nettoauswirkungen bedeutet, dann ist natürlich schon eine Geschichte. Ich meine, man muss vielleicht vorweg sagen, bevor man hier ins Detail gehen, das ist eine Beschlussempfehlung. Der Kanzler, die Bundesregierung hat gesagt, die wollen das umsetzen. Es gibt noch keinen Gesetzentwurf. Also es gibt jetzt noch keinen Gesetzentwurf, wo irgendwie drin steht, zum 01.01.2027 werden alle Minijobs abgeschafft. Die Frage ist auch, gibt es eine Übergangsregel? Was ist mit den aktuellen Minijobs? Gilt es dann nur für neue etc.? Also es gibt noch keinen Gesetzentwurf, dass man jetzt sagen könnte, zum 01.01.2027 beispielsweise werden alle Minijobs abgeschafft. Aber ja, die Absichtserklärung ist da. Und wir haben jetzt zu den Vorteilen des Arbeitnehmer was gesagt. Viele denken immer beim Arbeitgeber, also beispielsweise, wenn ich jetzt meine Minijobber bezahle, dann kostet mich das nur 603 Euro pro Monat. Dem ist leider nicht so, weil der Arbeitgeber zahlt schon die Sozialabgaben, also Krankenversicherung, Rentenversicherung, auch Umlagen, U1, U2, Insolvenzgeldumlage und auch die Pauschsteuer von 2%. Die viele übernehmen, dass eben das der Minijobber nicht mehr in seiner persönlichen Einkommensteuererklärung angeben muss. Und ich komme bei meinem Minijobber auf Gesamtkosten von 790,95 €. Also der kostet mich 187,95 € zusätzlich zu diesen eh schon 603 Euro. Und das Witzige ist ja eigentlich, und vielleicht kann man noch dazu sagen, das, klar, man kann es natürlich von der Steuer absetzen. Jetzt bei meiner GmbH in Freiburg im Breisgau gibt es einen hohen Gewerbesteuerhebesatz. Da bekommt man dann relativ viel zurück, über 30%. Aber das Witzige ist ja, oder das Traurige für die Angestellten, es ist so, wenn jetzt der Arbeitnehmer künftig diese Pauschsteuermöglichkeit durch den Arbeitgeber verliert, also die 12,06 Euro jetzt bei 603 Euro plus dann nochmal selbst Sozialversicherungsbeiträge zahlen muss, dann kostet mich der Minijobber nicht mehr 790,95 Euro, sondern nur noch etwa 752 Euro. Also ich spare, aber das Problem ist natürlich auch, ich müsste ja dann etwa 900 Euro zahlen, wenn der ganz normal versteuert wird in der Steuerklasse 6, dass bei meinem Minijobber wieder diese 603 Euro netto ankommen. Das heißt, auch die Arbeitgeber sollten vielleicht nicht so bestrebt sein, zu sagen, ja, ich finde super, dass jetzt der Minijob irgendwie abgeschafft wird. Also, jo, das ist natürlich, hat alles Vor- und Nachteile.
Ja, die Arbeitgeber beschweren sich ja auch. Und überleg mal, obwohl die für den Minijob mehr zahlen als für einen normalen Angestellten, ja, du hast ja gerade durchgerechnet, das heißt ja, ich mache es nochmal in Prozentzahlen, der Arbeitgeber zahlt für einen Minijobber nochmal 30% on top in etwa und für einen normalen Mitarbeiter, der jetzt nicht als Minijobber beschäftigt ist, würde er nur 20% zahlen. Also der kostet ihn eigentlich mehr als ein ganz normaler Angestellter, aber wie du schon sagst, dafür ist es beim Minijob eben eher möglich, jemanden zu finden, der den Job machen will, weil derjenige, der den Job macht, halt sich darauf verlassen kann, dass das, was man ihm zusichert als Gehalt, dass das eben auch ohne Abzüge bei ihm ankommt und nicht noch unzählige Beiträge in irgendwelche Versicherungen fließen, bei denen man nicht sicher ist, ob man dafür daraus überhaupt mal einen Anspruch erhält.
Ja, und was natürlich auch immer so ein bisschen vergessen wird in der Diskussion, wenn man diesen steuerrechtlichen Sonderstatus abschafft, dann haben die, die ein hohes zu versteuernes Einkommen eh schon aus ihrem Hauptjob haben, wie mein Minijobber, ja, frage ich mich natürlich manchmal auch, ja, so, warum macht er bei mir noch einen Minijob, aber wahrscheinlich auch im Außenbereich zu bauen, so, dann ist es ja so, jetzt nehmen wir an, du bist halt im Spitzensteuersatz, ja, knapp 70.000 Euro fängt er ja schon an, ja, zu versteuerndes Einkommen pro Jahr ist jetzt auch nicht ultra viel, ja, so, dann bist du halt bei 42% Steuerbelastung auf zusätzliche Einkünfte und wenn dann schon mal alleine von den Steuern dann immer 42% weg sind, kann man sich ja in etwa ausrechnen, dass dann, wenn man noch die Sozialabgaben dazu packt von diesen 603 Euro, ja, dann relativ wenig übrig bleiben, ja, mitunter vielleicht nicht mal die Hälfte auf diesen Zusatzverdienst, wenn man es eben voll versteuern muss mit dem Spitzensteuersatz plus nochmal gegebenenfalls Kirchensteuer plus nochmal Sozialabgaben, ja, so, also das ist natürlich schon so und da muss man sich schon überlegen, klar, und ich habe jetzt die Diskussion auch, ich meine, ich kann es ja sagen, hier mein Minijobber, ich bin ja der Vater der Patenkinder, also wenn ich mal flapsig da was sag, ja, dem geht schon sehr gut bei mir und ich bei mir, also und er, ihm gibt es auch, wie soll ich sagen, mir geht es auch gut bei ihm, so jetzt, das war der Chatlag noch, so, das heißt, ich müsste jetzt ihm etwa 900 Euro zahlen, dass ihm 603 Euro netto ausgezahlt werden und das betrifft ja wirklich Millionen Menschen und wenn du eben in der Steuerklasse 6 dann bist, dann wird dir erstmal etwa 404 Euro netto ausgezahlt pro Monat. Aber man muss auch
wenn du bedenken, 900 zahlst, diese, oder? Nee, wenn du 603
nee,
zahlst.
Nee, wenn du 603 zahlst, also wenn das jetzt alles wegfällt, man lässt es bei 603 Euro, werden etwa 404 Euro in der Steuerklasse 6 ausgezahlt. Aber, jetzt das große Aber, wenn ich eben schon ein hohes zu versteuerndes Einkommen habe, jetzt nehmen wir mal an, aus dem Job 60.000 Euro zu versteuerndes Einkommen pro Jahr und dann kommen nochmal diese 603 Euro pro Monat drauf, das sind 7.236 Euro pro Jahr, praktisch nochmal on top aufs zu versteuernde Einkommen von 60.000 Euro, dann bin ich schon bei einem Einkommensteuersatz, jetzt in dem Beispiel von 39,8%. Das heißt, ich zahle ja auf diese 603 Euro schon mal 240 Euro Einkommensteuer als Arbeitnehmer. So, die sind schon mal weg. Das heißt, diese 404 Euro, wenn das wirklich so durchgeht, ich meine, wie gesagt, es gibt noch keinen Gesetzentwurf, aber wenn das so durchgeht, ja, dann ist es so, dass eben Steuern anfallen, ganz normale Sozialversicherungen anfallen und dann kann es durchaus sein, da man ja bei einem Zweit- und Nebenjob, der kein Minijob ist, durch die Steuerklasse 6 eine Einkommensteuererklärung abgeben muss, dass man zwar erstmal 404 Euro netto ausgezahlt bekommt von diesen 603 Euro, dass es aber durch die Steuererklärungspflicht und durch den progressiven Steuersatz dann dazu führt, wenn ich ein hohes zu versteuerndes Einkommen habe, dass mir selbst diese 404 Euro netto pro Monat nicht übrig bleiben, dass es eine Einkommensteuernachzahlung dann über die Steuererklärung gibt.
Ja. Das stimmt. Und ich glaube, das macht viele Leute nicht froh und begeistert wenige, diesen Job dann noch weiterzumachen. Wir haben ja gerade gesagt, 7 Millionen machen das, davon wohl die Hälfte, also 3,5 Millionen als Zweitjob, ja. Und ich meine, das würdest du ja nie machen, Fabian, da bin ich mir jetzt sicher, ne? Aber du sprichst ja gerade davon, dass dein Minijobber auch irgendwie ein guter Bekannter ist, ne? Also ich meine, bei dir würde das wie gesagt nicht passieren, aber ich kann mir schon auch Leute vorstellen, die dann vielleicht sagen, Mensch, wir müssen das ja auch nicht abrechnen, das gebe ich dir so, das Geld. Ne? Also diese Gefahr droht ja dann auch ein bisschen. Oder das. Also ich meine, ne, man will ja auch immer die Schwarzarbeit bekämpfen, das ist ja auch ein Grund gewesen, warum man diese Minijobs eingeführt hat. Und jetzt würde ich ja sagen, wenn es 7 Millionen Stück davon gibt, ist das doch ein hervorragendes Instrument gegen die Schwarzarbeit. Überleg mal, das ist ja verrückt, wie viele Minijobs es gibt. Tolles Erfolgsmodell.
Ich meine, die Argumente sind ja, also sind natürlich auch, man will die Leute in reguläre Beschäftigungsverhältnisse bringen, die rentenversicherungspflichtig sind. Aber du hast es schon angesprochen, die Frage ist, schafft man das, wenn man die Minijobs abschafft oder schafft man nicht irgendwie eben dann einen größeren Schwarzmarkt? Ja, weil am Ende, wenn die Leute halt dann das nicht mehr bruttogleich netto bekommen, selbst wenn sie dann irgendwie 900 Euro dann bekommen, so, ja, ist ja okay, aber ich habe es angesprochen, wenn du 900 Euro zahlst, dass du eben in der Steuerklasse 6 dann 603 Euro ausgezahlt bekommst, kann es immer noch sein, wenn du in einem hohen zu versteuernden Einkommen bist in der Steuerklasse 6, dass du dann später, also im Folgejahr, nochmal eine Steuernachzahlung machen musst und dann dementsprechend weniger hast als diese 603 Euro pro Monat. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass viele, weil das ist ja auch sehr komplex, also ich meine klar, unsere Podcast-Hörer und Hörerinnen, die sind, sagen wir mal, steuerfit, aber viele verstehen natürlich auch nicht, was es genau bedeutet. Und sobald dann die Ersten eine Steuernachzahlung ihres Nebenjobs haben und auch verpflichtet sind, eine Einkommensteuererklärung abzugeben, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man sagt, okay, hör mal zu, lieber Chef, wir machen das hier schwarz, wir machen das anders oder ich suche mir eine andere Stelle. Also ich glaube schon, bin mir relativ sicher, dass da die Zahlen der Schwarzarbeit steigen werden.
Ich finde auch immer, überleg mal, das ist ja auch ähnlich mit der Abschaffung des Ehegattensplittings, was da immer wieder gefordert wird und jetzt ja dasselbe. Da will man also eine Steuer erhöhen auf Arbeit, also indem man sagt, Minijobs werden eben plötzlich besteuert oder man muss in die Rente einzahlen. Ich weiß, die Einzahlung in die Rente ist keine Steuer, es ist wenn ich mich jetzt nicht irre, einen Beitrag, aus dem man gegebenenfalls einen Anspruch hat, wo man sich aber überhaupt nicht sicher sein kann, dass man den wirklich bekommt, unter Berücksichtigung der aktuellen Demografie. Also eigentlich ist es eine Steuererhöhung. Ne? Es wird auf jeden Fall teurer. Ne? Und dann sagt man, ja, wir machen es teurer und erwarten uns dann davon, dass mehr Leute arbeiten. Also sozusagen das Arbeitsangebot ausgeweitet wird, obwohl die Abgaben oder die Belastung auf diese Arbeit erhöht wird. Also ich weiß nicht, aber jeder, der irgendwie mal in einem Ökonomiehörsaal saß, müsste doch da eigentlich gelernt haben, dass es genauso nicht funktioniert, sondern ganz das Gegenteil der Fall ist. Wenn man die Belastung von Steuern und Abgabenbeiträgen auf Arbeit erhöht, dass es dann eher weniger Arbeitsangebot gibt und nicht mehr. Also da frage ich mich auch so, haben die da nicht aufgepasst oder?
Ja gut, ich meine, die, also einerseits ist natürlich, wie ist es und was wird kommuniziert? Wenn man jetzt bedenkt, dass etwa ein Viertel des Bundeshaushalts jetzt schon als Zuschuss von Steuergeldern in die gesetzliche Rentenversicherung fließt, etwa 127 Milliarden Euro pro Jahr, so, dann ist es nicht verwunderlich, dass man, wenn die Leute immer älter werden, irgendwo Geld herbraucht. Und da ist natürlich, sind natürlich diese 7 Millionen Menschen von 3,5 Millionen Menschen im Zweitjob, da natürlich dankenswerterweise da, dass sie einzahlen können. Ja, weil eins ist auch klar, die Deutschen werden immer älter und wenn ich jetzt schon ein Viertel des Bundeshaushalts, muss ich das schon mal auf der Zunge zergehen lassen, ein Viertel des Bundeshaushalts geht in die Rentenversicherung. Also wir bauen da, keine Ahnung, keine Brückenstraßen, irgendwas, sondern schießen in eigentlich ein marodes System schon ein Viertel des Geldes des Bundes rein und wird ja auch jetzt aus meiner Sicht nicht besser. Also saß neulich kurz vor der Abreise in Freiburg bei einem Kumpel im Restaurant. Dann kam jemand, ein Unternehmer, ein junger Unternehmer und hat gemeint, ja, er hat das jetzt alles mitbekommen, auch mit den Renten und auch das neue Selbstständige da. Können wir vielleicht auch nochmal eine Folge drüber machen, dann in die gesetzliche Rente einzahlen sollen. So, und dann entweder nur raus können, wenn sie eben ein berufsständisches Versorgungswerk haben, also Ärzte, Steuerberater etc. Oder eben dann neu selbstständig, noch bestehend selbstständig sind. Und er hat mich dann gefragt, ja, wie ich das so sehe. Ich bin ja immer ein Freund, ja, dass man in Deutschland bleibt und hier nicht immer meckert und macht. Aber klar, diese Sachen, auch die Reaktionen, die ich jetzt da bei dem, ich habe das probiert, so sachlich wie möglich zu halten, ja, bei dem Minijob und auch die Rechnungen halt so, wie sie sind, also das, was wir jetzt hier im Podcast auch besprochen haben, also wirklich sachlich, fachlich richtig so auf einen Cent genau, was kostet mich denn so ein Minijobber und was kommt brutto gleich netto an, kann man ja schön durchrechnen, aber das sind aus meiner Sicht jetzt nicht so leistungsfördernde Geschichten, weil wenn man natürlich jetzt Leute, wenn du überlegst, 3,5 Millionen Menschen etwa haben das als Zweitjob, da frage ich mich natürlich schon, jetzt greift man im Prinzip genau die an, die eben eher engagiert sind, auch einen Zweitjob haben oder auch einen Zweitjob brauchen. Ich meine, so realistisch muss man auch mal sein. Ja, und das halte ich schon für schwierig. Ich bin auch mal gespannt, ob im Gesetzentwurf das, was im Papier steht, weil ich glaube, viele haben noch nicht so ganz verstanden, was es bedeutet, wenn man auch diesen steuerrechtlichen Sonderstatus abschafft. Weil ich habe dann auch Kommentare gelesen, jo, jetzt ist alles halb so schlimm, dann zahlt man eben 21,70 Euro Rentenversicherungsbeitrag als Arbeitnehmer. Naja, wenn ich halt den kompletten steuerrechtlichen Sonderstatus abschaffe, dann kann es eben sein, dass ich erstmal 42% Steuer zahle auf diese 603 Euro und dann geht's los. Also von dem her bin ich mal gespannt, was im Gesetzentwurf drin steht. Das ist meine persönliche Meinung. Aus meiner Sicht sollte man diese Pauschsteuer erhalten. Das hat natürlich dazu geführt, ja, dass trotzdem Steuereinnahmen da sind, dass es brutto gleich netto ist und dass die Leute eben angemeldet sind im Minijob, dann auch beispielsweise unfallversichert sind, ja, etc. Also ich weiß nicht, ob man sich da nicht ein Eigentor schießt, wenn man eben den steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Sonderstatus da komplett, ja, abschafft, und der Minijob war ja auch relativ flexibel. Man konnte ja auch zweimal pro Jahr, da haben wir auch mal ein Video drüber gemacht, Christian Weise noch, ja, in Berlin vor der Spree.
Ja, stimmt. Ja,
das praktisch überschreiten, da kann man 14 Mal, also in dem Beispiel jetzt 603 Euro pro Monat verdienen, wenn es eben unvorhersehbar war, wenn jetzt mal jemand krank wird beispielsweise. Und das war alles, sind alles so flexible Sachen, die ja eigentlich positiv sind. Ja, also Deutschland ist ja nicht immer so flexibel in vor allem steuerrechtlichen Geschichten. Aber ich fand den Minijob relativ flexibel. Es gibt ja auch noch diese 3-Monats-70-Tage-Regel, wo man dann im Prinzip ja für die Zeit dann auch beispielsweise Erntehelfer, ja, etc. pp. Da dann mehr verdienen kann. Also das war eigentlich eine gute Ausgestaltung, wo man eigentlich gesehen hat, wenn man will, geht es ja irgendwie doch. Und dass man jetzt diese Geschichte, die relativ flexibel war, jetzt so angreift, das hat mich schon gewundert, andererseits auch wieder nicht, weil klar, irgendwie müssen ja die Rentenkassen finanziert werden und die Sozialversicherungskassen insgesamt, auch Krankenversicherung etc. Spannend, sage ich mal.
Ich habe Modellrechnungen gefunden, die sagen, dass das Ganze, wenn die Jobs so erhalten bleiben würden und dann eben nur diese Besonderheiten wegfallen würden, also keine Pauschalsteuer, sondern richtige Steuer, wie du es erklärt hast, oder auch die Sozialbeiträge dann voll abgeführt werden müssten, dass das Ganze 4,5 Milliarden in die Kassen spülen würde. Und wir haben ja das Haushaltsdefizit, ich glaube, im nächsten Jahr wären es 30 Milliarden. Das heißt, das ist ja schon ein äußerst relevanter Teil, den man da gefunden hat an Potenzial, das man eben heben will. Ja, ist eben die Frage, ist es etwas blauäugig, damit zu rechnen, dass das dann das Arbeitsangebot so aufrechterhalten wird, oder dass eben die Kellner, die vielleicht abends in der Gastronomie noch mithelfen oder am Wochenende da irgendwo mitmachen als Zweitjob, dass das dann vielleicht entweder komplett schwarz abläuft oder das einfach auch nicht mehr gemacht wird. Also da hört man ja auch von allen Gastronomen eigentlich, dass die es jetzt schon sehr schwer haben, Personal zu finden oder Aushilfen zu finden. Und es gibt ja auch viele Jobs, die einfach diese Flexibilität brauchen. Da, ne, hast du besondere Spitzen, da ist ein Event, da brauchst du eben, oder da ist die Ernte, da brauchst du dann eben Aushilfen. Und da ist das ja eigentlich ein gutes Instrument.
Und man kann sich ja jetzt zum 1. Juli frisch auch wieder zurück, wenn man jetzt sich beispielsweise als Minijobber von der Rentenversicherungspflicht befreit hat, kann man zum 1. Juli zum Arbeitgeber gehen und sagen, ich will wieder in die Rentenversicherung einzahlen. Die Frage ist, macht Sinn, bekommt man aus dem System jemals wieder was raus? Aber diese Möglichkeit besteht ja auch, das hat man jetzt neu eingeführt zum 1. Juli. Und jetzt irgendwie will man das System abschaffen, das habe ich dann gestern auch gepostet, habe gesagt, hier zum 1. Juli könnt ihr, wenn er möchte, zu eurem Arbeitgeber gehen und dann einmalig zurück in die Rentenversicherungspflicht. Ist dann auch endgültig, also man kann ja nicht hin und her wechseln, das ist nicht so flexibel. Aber das ist natürlich auch ein Punkt, geht schon, aber haben auch viele geschrieben, ja, okay, aber wenn die eh abgeschafft werden, was natürlich auch ein Punkt ist. Und was man auch so ein bisschen vergisst, sind Minijobs in Privathaushalten. Gibt es ja auch. Ja, wenn ich jetzt beispielsweise meine Reinigungskraft anstelle, kann ich ja 20% der Kosten dann wieder zurückbekommen, ja, von der Steuerlast abziehen, und dementsprechend gibt es natürlich auch positive Effekte, wie beispielsweise, wenn jetzt eine Putzkraft an Unfall versichert ist, und ob man sich da sowas Gutes tut, ja, sei mal dahingestellt. Klar, gibt es dann irgendwie 4,5 Milliarden Euro mehr Einnahmen. Ja, zumindest, wie man so schön sagt, ceteris paribus. Aber die Frage ist, wie viel verschwinden dann in den Schwarzmarkt? Und gibt es da vielleicht gar keine Mehreinnahmen, oder zumindest mal nicht, also wenn man es mal durchrechnet, zumindest weniger als angenommen, könnte ich mir auch schon vorstellen. Und was auch natürlich im Papier steht, dass bei Midijob, ja, dass das im Prinzip dann auch nicht mehr gebraucht wird. Das fand ich auch interessant. Das ist schon, ich meine, man.
Was steht da genau drin? Hast du es vor dir zufällig?
Ja, lass mich das mal schnell schauen, ob ich das hier so spontan finde. Im Übrigen erübrigt sich auch die gesonderte Berechnung der beitragspflichtigen Einnahmen im sogenannten Übergangsbereich, Midi-Jobs. Da frage ich mich natürlich schon, wenn sich diese gesonderte Berechnung der beitragspflichtigen Einnahmen im Übergangsbereich dann auch ändert, die ist ja positiv für die Angestellten. Wenn sich das erübrigt, dann zahle ich ja von Euro 1 bis Euro 2000 dann auch einen ganz normalen sozialversicherungsrechtlichen Beitrag, so, das könnte vielleicht noch mehr Einnahmen geben, weil aktuell ist es ja so, nach 603 Euro, also wenn man beispielsweise 604 Euro verdient, dann haut die Sozialversicherung nicht ganz rein, weil es eben da so einen Übergangsbereich gibt. Das bringt nur den Arbeitnehmern was, bei den Arbeitgebern ist es eigentlich egal, weil da ist eh ein voller sozialversicherungsrechtlicher Beitrag. Aber wenn sich das jetzt auch erübrigt, so, dann habe ich, so wie ich es jetzt verstehe und deute, dann auch im Übergangsbereich von 604 Euro bis 2000 Euro pro Monat brutto dann auch mehr Sozialabgaben als Arbeitnehmer. Und das könnte natürlich dann nochmal zusätzlich zu den 4,5 Milliarden Euro Mehreinnahmen nochmal Mehreinnahmen bringen. Also ich finde das Papier, weißt du, dieser Punkt da, 26, man haut es so raus und dann sagt der Kanzler, ist ja super, ich mache das gerne mit der Arbeitsministerin, so, aber was bedeutet das, ja, habe ich dann in dem Bereich, weil klar, verdienen auch viele in Deutschland eben bis zu 2000 Euro brutto pro Monat, wenn sie beispielsweise einen Nebenjob machen, Teilzeit arbeiten, vielleicht irgendwo, weil sie die Kinder betreuen müssen, dann frage ich mich natürlich schon, wenn jetzt jemand 1800 Euro brutto pro Monat beispielsweise im Teilzeitjob verdient, hat der dann künftig weniger netto, wenn der Übergangsbereich der Minijobs auch wegfällt.
Ja, und vor allem gerade an dem unteren Ende, jetzt zum Beispiel bei 700 Euro, ja, das, die Grenze sind ja jetzt 603 und du bist ein bisschen drüber. Im unteren Bereich zahlst du ja als Arbeitnehmer gerade mal 10% Abgaben. Das steigt ja dann progressiv an, ja, und wird immer mehr. Aber gerade da unten ist natürlich dann auch ein Riesenunterschied, ob du jetzt, wenn du 700 Euro verdienst, 70 Euro zahlst oder eben plötzlich das Dreifache, ja. Da stimmt gut, dass du das nochmal benennst. Das war mir gar nicht aufgefallen
mit also dem Minijob. Ja, ich bin gespannt, ob das so alles kommt, weil das wäre schon ein Knaller, weil wenn das auch wegfällt, so, dann lohnt sich der Nebenjob. Also ich würde sagen, klar, lohnt sich immer noch, hat man immer noch mehr netto dann am Ende des Monats, aber die Abgaben sind dann schon hoch. Und dann könnte es natürlich, wenn das so kommt und dann es gibt keine Sonderregelung mehr, können es natürlich auch die treffen, die gar keinen Nebenjob haben und Teilzeit arbeiten. Das wäre natürlich krass, dass diese Abschaffung des Minijobs in diesem Reformpaket dann dazu führt, dass beispielsweise eine alleinerziehende Mutter in ihrem Teilzeitjob dann weniger netto hat. Mhm. Ja, so. Also das ist schon, das wird da so hingemacht, so in einem Satz dann, das sind ja eh nur drei Sätze, und dann sagt man irgendwie als Bundesregierung, ja super, vielen Dank an die Rentenkommission für die Vorschläge, das setzt man um. Also ich bin mal wirklich gespannt auf den Gesetzentwurf, ja, und was das dann am Ende wirklich bedeutet.
Ja. Wie stehst du denn zu dem Thema, dass die Rentenbeiträge, also jetzt, es gibt ja auch ein FDP-Thema, was es überlebt hat bis heute und was jetzt kurz vor der Umsetzung möglicherweise steht, und zwar, dass die Rente auch kapitalgedeckt ist, also dass man einen Teil der Rentenbeiträge nicht nur nimmt und sie einfach wieder ausgibt für andere Rentner, sondern dass man die tatsächlich anlegt und vielleicht sogar, also so habe ich das zumindest aus den Vorschlägen rausgelegen, so individuell, also im Sinne von, ich zahle 100 Euro ein und das bleibt dann auch auf einem für mich vorgesehenen Konto und kann nicht einfach veruntreut werden. Ne? Da kann jetzt nicht irgendwann irgendein Arbeitsminister kommen und sagen, ja, nee, das gehen wir jetzt schon mal machen wir noch mal ein Geschenk und lassen die Leute eher in Rente oder so. Sondern das ist wirklich für mich persönlich, das kann mir keiner wegnehmen. Ja, also das, wie eigentlich so ein Rentensystem in so einer demografischen Welt, wie wir sie jetzt haben, ausgestaltet werden soll, dass so ein Element auch kommen soll. Das ist natürlich geil, finde ich, weil wenn sich das natürlich bewahrheitet, dass jetzt im besten Fall der Aktienmarkt noch ein paar Jahre gut läuft, kann ja auch schlecht eine SPD sagen, davon wollen wir nichts mehr wissen, sondern dann ist ja vielleicht auch sogar die Idee, dass man davon noch mehr von macht. Problem ist natürlich nur, ich weiß nicht, das hast du ja wahrscheinlich auch gesehen oder viele, oder ich hoffe, vielen ist das dann auch bewusst, was das bedeutet, der Rentenversicherungsbeitrag soll ja jetzt steigen dadurch, ne? Das soll ja on top kommen, ne? Also man zahlt dann auch für die Leute kapitalgedeckt ein, was wunderbar ist, richtig geile Idee, also sehr gut, aber das ist zusätzlich zu den 18,6%, die man ja jetzt schon zahlt, müssen dann, wenn ich es richtig weiß, 1% Arbeitgeber und 1% Arbeitnehmer nochmal einzahlen. Also da, boah, ich weiß es nicht, ob das höhere Belastung auf die Arbeit, ich, ist im Ernst jetzt?
Ja, ja, also da muss man schon sagen, am Ende, klar, hast du dann 1% dann weniger auch wieder netto ausgezahlt. Was natürlich schon krass ist, weil wir haben ja in Deutschland, gut, nicht die höchste, aber die zweithöchste Steuernabgabenquote für so einen durchschnittlich verdienenden Single. Nur Belgien ist noch vor uns. Und da muss man sich natürlich schon fragen, wenn jetzt das auch noch drauf kommt, nochmal ein Prozentpunkt, dann könnte schon sein, dass wir selbst Belgien mal irgendwann noch überholen. Also, yo, so ist es. Aber soll man mal noch kurz, ich meine, jetzt hoffen wir mal das Beste, schauen wir mal, was kommt, aber noch, also 2026 lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster, sind die Minijobs noch sicher? Also ich glaube jetzt nicht, dass sie im Kalenderjahr 2026 da irgendwie noch final die Minijobs abschaffen. Vielleicht lass uns zum Ende des Podcasts vielleicht nochmal auf zwei, drei vielleicht auch Gestaltungen kommen, wie man vielleicht auch nochmal innerhalb der Familie anstellen kann, vielleicht auch mehr als 603 Euro netto ausgezahlt bekommt. Also wenn ich jetzt beispielsweise meinen Minijobber sehe, der bekommt nochmal beispielsweise 50 Euro Sachbezüge pro Monat. Ja, dann ist das schon bei 653 Euro, weil alles, was entweder steuernabgabenfrei ist, wie diese 50 Euro Sachbezüge, kann on top, weil das ist ja kein steuerpflichtiger Arbeitslohn, der dem Minijobber zufließt. Das heißt, man reißt da nicht diese 603 Euro Grenze. So, und dann gibt es natürlich ein paar Sachen, die man auch noch pauschal versteuern kann als Angestellter. Mein Minijobber war beispielsweise jetzt gerade im Urlaub und hat eine Erholungsbeihilfe bekommen. Ja, so, die habe ich dann pauschal versteuert. Das geht auch, zumindest bei der 25-prozentigen Pauschalversteuerung. Steuerung, hat man dann das dann auch bruttogleich netto, führt nicht zu beitragspflichtigen Einnahmen, die in die Minijob-Grenze zählen. Also da gibt es schon ein paar Sachen, die man dann on top zu diesen 603 Euro dieses Jahr, soweit lehne ich mich mal aus dem Fenster, noch zahlen kann.
Ja, ist schon interessant, ja. Also dein Minijobber ist ja wirklich sehr gut, also hat ja einen sehr tollen Arbeitgeber gefunden. Aber genauso muss man es machen, ne? Ich hoffe, er kriegt auch noch Essenszuschüsse und so. Kriegt er die auch noch?
Der hat ein größeres iPhone als ich. Ja. So, aber das, der Spaß, das ist es mir wert, muss ich sagen.
Ja, also ich meine, was man natürlich auch noch machen kann, ist, wenn man mehrere Unternehmen hat, könnte man natürlich auch Personen mehrfach anstellen. Also das ist, finde ich, auch immer eine äußerst interessante Gestaltung. Ich habe das habe wiederum ich bei mir auch umgesetzt. Ich habe ja auch eine Steuerberatungsgesellschaft und an anderen Unternehmen beteiligt. Und dann gibt es halt Mitarbeiter, die machen für alle Unternehmen ein bisschen was, ne? Und die haben jetzt eben bei dem einen Unternehmen einen Vollzeitjob und zusätzlich helfen die noch bei den anderen Unternehmen, die es so gibt, noch ein bisschen aus. Und dann sage ich natürlich, ja komm, sag mal, du machst ja bei dem anderen Unternehmen auch was, da kann ich dir doch noch einen Minijob zahlen. Und das führt natürlich dazu, dass dieser Mitarbeiter ein ganz hervorragendes Nettogehalt durch diese verschiedenen Beschäftigungen bekommt. Also das kann ich auch eigentlich nur jedem empfehlen, der vielleicht in seiner Unternehmensstruktur, wir haben ja kürzlich über die Holding gesprochen, ja, der zum Beispiel auch eine Holding hat und ein darunterliegendes Unternehmen, wenn es da jetzt eine Bürokraft gibt, die eigentlich in beiden Unternehmen ein bisschen hilft, dann gibt der unbedingt noch einen Minijob, auch bei der Holding, ne, wenn sie da was macht. Also das kann total viel Sinn machen, weil so viel netto bekommt sie eben bei keinem oder eher bei keinem anderen Arbeitgeber.
Vielleicht noch Ergänzung, man kann jetzt neben seinem Hauptjob maximal einen Minijob machen. Also ich kann jetzt nicht irgendwie, weil das ist auch oft eine Frage, kann ich jetzt irgendwie da zwei Minijobs neben meinem Hauptjob machen? Nee, das geht nicht. Wenn man keine sozialversicherungsrechtliche Hauptbeschäftigung hat, kann man in der Theorie mehrere Minijobs machen, aber insgesamt darf man auch maximal eben bis zu 603 Euro pro Monat im Schnitt verdienen. Also man kann jetzt nicht irgendwie sieben Minijobs machen und sagen, ich lasse mir siebenmal 603 Euro brutto gleich netto auszahlen. Wäre schön. Was natürlich schon geht, ist, wenn man jetzt eben Teilzeit bei einem Arbeitgeber arbeitet und dann on top nochmal einen Minijob hat, ja, das kann sich schon rechnen, weil ich eben dann beim Minijob Produktlein Netto die Sachen ausgezahlt bekomme, geht aber nur bei unterschiedlichen Arbeitgebern. Mhm. Ja, du hast gerade erwähnt, also es geht jetzt nicht bei einem Arbeitgeber. Soll man vielleicht zum Schluss auch nochmal kurz aufs Thema Azubis, vielleicht Geschäftsführer und auch nochmal Ehegatten eingehen.
Ja, Geschäftsführer, ich hoffe, ich kann dir die Azubis überlassen, aber wir haben es, glaube ich, irgendwo stehen. Ja, die Frage ist ja immer bei so einem Geschäftsführer, kann der eigentlich einen Minijob machen bei seiner eigenen GmbH? Und die Frage lautet dann, oder die Antwort auf die Frage lautet natürlich, es kommt darauf an. Und zwar kommt es darauf an, ob er die GmbH beherrscht. Mhm. Wenn er natürlich sozialversicherungsfrei beschäftigt ist, kann er auch nicht in den Genuss des Minijobs kommen. Mhm. Selbst wenn er sich vielleicht als Geschäftsführer seiner Holding beispielsweise nur ein 500-Euro-Gehalt zahlt, dann kommst du eben nicht in diese pauschale Lohnsteuer rein, was ja eigentlich ganz interessant wäre. Aber zeigt natürlich auch, dass Gestaltungen dann am Ende doch irgendwo Grenzen jetzt schon gesetzt sind. Aber was man natürlich auch oft macht, ist dann zu überlegen, Mensch, mein Ehepartner, der hilft oder die hilft mir ja auch ganz gut im Unternehmen. Warum machst du das eigentlich umsonst? Ne? Willst du nicht vielleicht dafür, dass ich dir was bezahle? Und dann sagt der Ehepartner natürlich, na hör mal, ich bin ja dein Ehepartner, wieso willst du mich denn dafür bezahlen? Und dann kommt meistens der Steuerberater und sagt, na weil das sinnvoll ist. Weil man ja dann sagen kann, du machst was für mein Unternehmen, dafür machen wir einen Arbeitsvertrag, ich zahle dir ein reguläres Gehalt, dafür zahle ich zwar 30% Abgaben, ja, wir haben es ja vorhin ausgerechnet, das ist jetzt gar nicht so wenig, aber der Ehepartner, der das Geld dann kriegt, muss es eben nicht nochmal angeben in der Steuererklärung, sondern kann das Geld dann wirklich voll für die Haushaltskasse behalten. Deswegen ist das natürlich auch interessant, dass man gegebenenfalls schaut, wenn es jemanden in der Ehe gibt, der hilft oder auf Freundin, Freund, ne? Eltern, wie auch immer. Wobei bei Eltern, wie ist es? Ja gut, da gibt es ja die, müsste sich trotzdem lohnen, trotz dieser Aktivrente. Ne? Es ist der Minijob gegebenenfalls trotzdem von Vorteil, weil keine Sozialabgaben für den Arbeitnehmer sind. Wobei das ist ja bei der Aktivrente auch. Ne? Da ist es eigentlich egal.
Ja. Ja, nee, bei der Aktivrente gibt's Sozialabgaben, ja, nur die bis zu 2000 Euro ist die steuerfrei. Also das ist, da bekommt man je nachdem so roundabout 1800 Euro ausgezahlt. Da ist es leider auch nicht so, dass man 2000 Euro brutto gleich netto ausgezahlt bekommt. Für einen Einsatz zu den Azubis, ja, also in der Ausbildung können die keinen Minijob als Ausbildungsjob-Verhältnis haben, können natürlich aber auch im Rahmen der Zeiten auch nochmal einen zusätzlichen Minijob machen.
Dass die jetzt am Wochenende bei einer Messe aushelfen sollen oder sowas, ne? Das hatte ich zumindest.
Also ja. Klar, da muss er die Arbeitszeiten, ich meine, das eine ist ja Steuer- und Sozialversicherungsrecht, anders als Arbeitszeiten. Das muss man natürlich auch beachten. Jetzt kann jetzt kein irgendwie junger Mensch oder genereller Mensch dann eben über die Arbeitszeitregelung kommen. Das vielleicht auch nochmal dazu gesagt, ja. Aber ja, es ist natürlich schon so, ich bin mal gespannt, ob das kommt, was dann am Ende im Gesetz steht. Man gibt bestimmt nochmal eine Update-Folge, vielleicht mal aus einzelnen Punkten aus diesem Beschlusspapier. Ich meine, da wird es ja dann so viele Gesetzesentwürfe geben oder vielleicht ein riesiges Gesetz. Ja, wir warten natürlich auch noch auf die Einkommensteuer. Reform, die kommt, also auf jeden Fall Podcast abonnieren, lohnt sich mehr
auf denn je. Auf jeden Fall, weil Bärbel Baas hat ja schon angekündigt, dass es mal 500 Euro im Jahr sein sollen, die dann da mindestens bei rausspringen sollen. Und das ist natürlich Segen.
Na gut, wenn man 603 Euro weniger pro Monat hat.
Das ist halt Segen und Fluch, diese Ankündigung, ne? Weil das setzt natürlich die Messlatte hoch, weil das ja dann eigentlich heißt, du musst die 30 Milliarden Haushaltslücke irgendwie zumachen und zusätzlich ja noch mehr irgendwo einsparen, um dann sagen zu können, ich kann den Einkommensteuertarif für die Normalbeschäftigten reduzieren. Vielleicht gibt es ja da auch wiederum eine Regelung, dass der Grundfreibetrag stark erhöht wird, gegebenenfalls. Ja, haben wir ja auch die anhängigen Verfahren beim Bundesfinanzhof, weil der vielleicht zu gering ist, der Grundfreibetrag, und deutlich unter dem liegt, was ein Grundsicherungsgeldempfänger bekommt, so heißt es ja heutzutage, inklusive Geld und Wohnung und so weiter. Vielleicht ist das ja auch die Lösung, ne? Dann lässt man die Minijobs und die Midijobs und so weiter wegfallen, aber dafür gibt es eben Einkommensteuer erst ab 30.000 Euro Einkommen. Weiß nicht, ob sich das rechnen lässt, aber so mit so einer Lösung könnte ich natürlich ganz gut leben, aber keine Ahnung, was das für den Haushalt bedeutet.
Ja, lass uns das im Blick behalten. Wir halten euch hier auf dem Laufenden. Also immer schön weiterschicken, abonnieren, ja, etc.
Genau, Fabian, ich möchte aber von dir noch wissen, du bist ja in San Francisco. Welche Deutschlandspiele schaust du dir an?
Ja, schauen wir mal. Also gucken wir mal. Ich mache jetzt erstmal eine kleine Nationalpark-Tour. Mal schauen, ob ich noch zu einem WM-Spiel komme. Ja, auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal in den Yosemite Nationalpark reisen, weil da bei den Bäumen gibt es keine Diskussion über Minijobs.
Aber ist denn ein bisschen WM-Stimmung? In San Francisco waren ja auch Spiele, bekommt man da?
Ja, 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 ja. In San Francisco waren Spiele und ich war heute Morgen auch laufen am Pier und da ist schon, sieht man schon, also sind dann von der FIFA irgendwelche Ballskulpturen aufgestellt, wo man dann Fotos machen kann und so. Dann gibt es WM-Shops, die so temporär geöffnet sind am Pier in San Francisco. Ich meine, die Amis sind ja eh sportbegeistert. Du siehst ja eh, wenn du dann irgendwie durch die Stadt läufst, viele dann auch mit irgendwelchen Football-Trikots und so weiter und so fort. Also da, das merkt man schon. Ja, sogar hier im Hotel. Also war heute Morgen vorm Laufen noch einen Kaffee trinken auf der Terrasse und selbst da sind so WM-Fähnchen und so. Mhm. Also das bekommt man hier schon mit. Ich meine, die Amis, wer hier mal da war, ich gehe auch gern zu NBA-Spielen. Wir waren ja auch schon zusammen beim NBA-Spiel in Berlin. Ja, das ist halt schon eine echt gute Stimmung. Ja, also da können sich die Deutschen noch was abschneiden. Also wenn man in so manchem deutschen Fußballstadion ist, ja, da ist ja gar keine Stimmung. Und wenn du dann hier irgendwie in Amerika bei der NBA bist, ja, da ist hier wirklich Rambazamba. Also von dem her, die Amis sind schon sehr sportbegeistert und bekommt man hier auch mit. Ja.
Sehr gut. Ja, dann wünsche ich dir noch viel Erfolg und wir schauen mal, wie weit wir kommen, ja.
Sehr gut. Also, ja.
Bis nächste Woche. Tschüss.
In diesem Sinne.
Ciao.
Ciao, ciao. Das war der Sei doch nicht besteuert Podcast von mir, Fabian Walter alias Steuerfabi und Christian Gebert von steuerberaten.de. Abonniert und bewertet gerne diesen Podcast und folgt uns auch gerne auf den anderen sozialen Netzwerken. Ihr erreicht uns per E-Mail unter podcast@steuerversum.de.